Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe HörerInnen, guter Matchplan von der Mannschaft, gut umgesetzt. Ich glaube, so lässt sich das Spiel in Magdeburg zusammenfassen. Also schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das war es dann auch schon wieder von Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Nein, natürlich nicht. Wir wollen das ausgiebig zelebrieren. Es ist nicht viel zu feiern gewesen bisher auswärts und dafür umso schöner, dass wir in Magdeburg mit 3:0 erneut gewinnen konnten. Wir bleiben da ohne Gegentor und schießen wieder mehr als 2 Tore. Wir haben jetzt 4:0, 3:0, 3:0 gewonnen. Also das lässt sich sehen. Ein Lieblingsgegner, wenn man so will. Und darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Tobi, heute dabei André. Guten Abend, André.
Einen wunderschönen guten Abend. Herrlich, oder? Von ganz, fast ganz oben lacht die Sonne, lacht Hannover 96. Und ich habe einen schönen Vergleich gefunden, ein schönes Gleichnis sozusagen. Ich starte hier religiös und spirituell. Und zwar, wir sind für Magdeburg das, was wir quasi für... Magdeburg ist für uns das, was wir für Paderborn sind. So nehme ich.
Ah ja, das hast du schön gesagt.
Ansonsten und damit werden wir heute ja in dieser Sendung, ich spoiler mal, warum du ab jetzt nur noch Balkon-Tobi genannt werden möchtest.
Genau, absolut gerne. Freue ich mich drauf, André.
Und ich freue mich, dass Max den Chris so zerstört hat, dass er weinend irgendwo in Schweden auf seiner Terrasse sitzt.
Ja, aber auch zu Recht, weil das kann man Chris nicht vorwerfen. Das ist halt ein alter Mann. Übrigens herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Chris. Du feierst ja heute ein weiteres Jahr auf deinem Zettel. Aber es ist ein alter Mann. Weißt du, was lange her war, das hat man noch gut in Erinnerung und gut vor Augen, André, du kennst das. Und was dann halt in der Vergangenheit in jüngerer Zeit passiert ist, das nicht mehr so. Deswegen hat Chris einfach völlig normal aufgrund seines Alters Kunze völlig falsch beschrieben. Aber dafür genug Salz in die Wunde und schön, dass du hier dabei bist. Guten Abend, Max.
Ja, hallo Tobi, guten Abend André. Ich freue mich mal wieder bei dieser Runde dabei zu sein und bin sehr gespannt, was für Erkenntnisse wir über das vergangene Magdeburg-Spiel machen können.
Bin ich auch sehr gespannt. Du hast
das
leider nicht geschafft.
Die geilsten sind.
Ja, gut, André ist wieder in Stimmung. Also ich bin auch sehr gespannt, möchte ich gleich den Ball übernehmen, den Max gespielt hat. So ähnlich wie 96 im Mittelfeld in Magdeburg. Und möchte sagen, also du hast es ja nicht geschafft, auf Twitter das nochmal zu analysieren. Dann machen wir es doch einfach hier. Beginnen wir bei der Startaufstellung. Also Hannover 96, wir waren uns alle einig, wird sein Matchplan ändern müssen. Wir haben es gesagt, es sollte mehr auf Abwarten gespielt werden, nicht versucht werden, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Ich sage mal so, Magdeburg hatte 71% Ballbesitz. Also das hat man zumindest mal erfüllt, möchte ich mal ganz ehrlich sagen, Max. Dann gab es die Umstellung auf die Dreier- respektive Fünferkette. Hatten wir alle nicht so auf dem Zettel, aber war dann doch das richtige Mittel, oder?
Ja, auf Twitter haben die Leute ja dann angefangen, die Fackeln in die Hand zu nehmen und die Mistgabeln und angepriesen, dass es absolutes Chaos sein wird. Ja.
Ich auch. Ich habe gesagt, ich finde die Aufstellung schlimm, stimmt.
Ja, ich war einer der wenigen, die dann sofort getweetet haben, dass ich das nicht so negativ sehen würde, vor allem im Rahmen, weil ich den Matchplan verstanden habe. Das war ja ganz klar das Ziel, dass wir mit 29% Ballbesitz dieses Spiel versuchen möchten zu gewinnen, weil wir wussten, dass Magdeburg sehr gerne Fußball spielt. Und weil wir wussten, dass vorne der Spielaufbau mit Reimann sehr anfällig sein kann und wir 3 Offensivspieler benötigt haben, um die zu pressen. Deswegen würde ich sagen, dass dass die Umstellung an sich erstmal sehr gut funktioniert hat.
Sie hat sehr gut funktioniert, machen wir es personell. Also wir haben natürlich gegensetzen müssen. Warte kurz, André.
Ich möchte die klären mit Max, weil Max ist Experte und du sagst immer Dreierkette und ich sage immer Fünferkette. Und ich möchte jetzt hier für alle Zeiten erklärt haben, wie wir im VNW-Pod das nennen sollen.
Ist das eine Dreierkette? Es hängt doch davon ab, ob du im Ballbesitz bist oder der Gegner. Das ist doch...
Ja, so ist es, Tobi. Also gegen den Ball ist es eine Fünferkette, am Ball selbst eine Dreierkette, weil Dorvik und Moroja auf der Höhe des Mittelfelds agieren.
Also 3-4-1-2 haben wir gespielt.
Ja, 3-4-3, 3-4-1-2. Es war immer abhängig davon, wie gepresst wurde vorne.
Okay.
Genau, aber das ist eindeutig. Ich spreche halt immer aus unserer Sicht, deswegen sage ich Dreierkette und konzentriere mich dann nicht auf die Defensive. 96 hat es zum Glück besser gemacht und die Defensive aber neu besetzt. Yannick Dehm war klar, dass er ausfällt. Im Übrigen spannend, dass unser Trainer schon nach der Länderspielpause, also zum Heimspiel gegen Darmstadt, mit ihm wieder zurückrechnet. Das finde ich sehr spannend, würde ich mich sehr freuen. Also aber dem muss ersetzt werden. Das heißt, wir haben umgestellt von Viererkette auf Dreier, respektive Fünferkette. Wir hatten drei Innenverteidiger an Bord. Den rechten Innenverteidiger hat Josh Knight gegeben. Und in der Mitte verteidigte Marcel Halzenberg und links Phil Neumann. Max, zumindest das hat mich ein bisschen überrascht. Gut, dass Knight auf links als Rechtsfuß nicht viel taugt, haben wir gesehen. Trotzdem hat es mich dann überrascht, dass man diese Rochade macht. Gerade weil Phil ja auch gelernter Rechtsverteidiger ist. Also das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, ich habe normalerweise damit gerechnet, dass man Phil Neumann vor allem auf die rechte Seite tut, da das Duell gegen Elhan Kuri gewesen wäre, der ja quasi diesen Halbraum attackiert hat. Knight hat es aber relativ souverän gemacht und hat ja auch quasi im Spielaufbau die Freiheit ermöglicht, dass auf der linken Seite über Neumann und Dobik und das Mittelfeld eher attackiert werden kann und man so nicht so anfällig für diese ja, Umschaltspiele von Elhan Kuri gewesen wäre.
Aber überrascht hat es dich auch, ja? Weil also ich war tatsächlich überrascht. Ich dachte erst, ich habe es ja nur im Fernsehen gesehen, im Gegensatz zu dir, du warst im Stadion, als Sky die taktische Aufstellung einblendete und Knight dann da auf der rechten Position war und dann Leitl auch nicht widersprochen hat, war ich ein bisschen überrascht und dachte, gut, Leitl wird es vielleicht im Fernsehen nicht sagen wollen, dass sie das da nicht ganz richtig haben, aber sie hatten es dann doch richtig und wir hatten den Knight auf der rechten Position. Du hast aber gerade erklärt, war jetzt gar nicht so schlimm. Doppel-6, Fabian Kunze, Enzo Leopold, keine Überraschung. Auf den Schienen Dorvik und Modoro ja auch keine Überraschung. So und vorne, du hast Jessic gefordert. Ich wollte an Fogi festhalten. Letzten Endes ist beides eingetreten, denn sowohl Nicolò Tresoldi als auch Jessica Gangkamp und Andreas Vogelsammer, der in der Startelf damit bleiben durfte, waren vorne drin.
Ja, Jessica hat es okay gemacht. Er hat auf jeden Fall seine Rolle erfüllt, die er haben sollte in dieser Partie. Das heißt, die Tiefe suchen, die Gegner stören, quasi, dass da die Mannorientierung aufgebrochen werden muss und ist auch immer und immer wieder nach außen gezogen. Hat er den Ball von Tresoldi mal bekommen, mal aus dem Mittelfeld und konnte quasi immer wieder Druck von außen erzeugen, wie auch bei dem zweiten Tor, was wir erzielt haben.
Absolut, das ist dann ein Paradebeispiel dafür. Und vor dem Spiel der Trainer schon gesagt, die drei da vorne sollen einfach frei sein, die sollen sich nicht positionsgebunden verhalten. Defensiv hat er das gefordert, aber er hat gesagt, die drei Offensiven, die dürfen auch rochieren, die dürfen die Position wechseln, da gibt es keine feste Zuteilung. Fand ich auch eine spannende Aussage. Kommt man auch sehen, André.
Ja, aber ich glaube, also ich bin ja nicht der allergrößte Leitl-Befürworter, aber ich glaube, an der Stelle hat er sogar recht, denn ich glaube, wir haben für einen Gangkamp immer noch keine Position gefunden. Also lassen wir ihn selber seine Position finden, natürlich dann im Zusammenspiel auf dem Platz in Abstimmung mit Vogelsammer und Tresoldi. Und auf einmal passiert mit Vogelsammer ja auch wieder etwas. Ich halte ja für Vogelsammer für einen der weniger besseren Spieler bei uns. Und ich bin ja jedes Mal baff erstaunt, dass der seine Leistung zeigt, wie ich sie wahrnehme. 2-3 Spiele spielt er eine letzte Grütze zusammen. Und dann will ich ihn im vierten Spiel quasi euch wieder vorführen und sagen, hier, guck mal, was das für eine Pfeife ist, habe ich immer gesagt. Auf einmal haut er wieder einen Doppelpack raus. Das hat er in der letzten Saison auch schon öfter gemacht. Also das ist verrückt. Ich glaube, der braucht auch diese Freiheiten. Und gegen Magdeburg ist es mal komplett aufgegangen. Ob das in jedem Spiel so funktioniert, wage ich zu bezweifeln. In Magdeburg war es richtig. Max hat sogar in der letzten Sendung ja auch gesagt, wie es laufen muss. Hat eben schon den 29% Ballbesitz angeteasert. Da siehst du als Offensiver sowieso nicht viele Bälle. Also dementsprechend optimal gelaufen.
Optimal gelaufen, da hast du völlig recht. Wobei es hätte auch ganz anders ausgehen können. Also das Spiel beginnt mit einer Riesenchance von Magdeburg. Mathiesen bekommt den Ball in den Strafraum serviert und boah, wie er den vorbeimachen konnte, ich glaube, das weiß er selber nicht. Den muss er eigentlich aus 5 Metern über die Linie drücken, tut er nicht. Und dann setzen wir diese Nadelstiche, Max, von denen wir gesprochen haben. Also wir wollten nicht zu hoch anlaufen, das haben wir auch nicht getan, damit wir nicht überspielt werden. Wir haben Magdeburg gerne mal in unserer eigenen Hälfte empfangen, haben dann zum Teil aber auch gedoppelt, haben die Laufwege zugestellt. Also da war nicht viel möglich für Magdeburg, als meistens quer oder nach hinten zu spielen. Und wenn wir dann den Ball hatten, dann wurden wir gefährlich und so auch vor dem Eckstoß, der dann letzten Endes zum Tor führte. Ein interessanter Angriff, möchte ich mal sagen, über links, Vogelsammer da schon, was du ihm fast absprechen möchtest, André, mit diesen Attributen, die wir dann brauchen, da in der Situation bleiben, da reingehen, den Ball eben doch noch behaupten, also auf der Linie bis leicht drüber, den Ball wieder zurück ins Spiel bringen. Moroja schließt dann vielleicht ein bisschen überhastet ab, aber es gibt eine Ecke. Und jetzt weiß ich nicht, ob ihr alle diese Match-Recap gesehen habt von 96. Pogi sagt, das war eine schlechte Ecke. Also zumindest war es gut einstudiert von Lars Bahlemann. Lars Bahlemann ist derjenige, der bei uns in den offensiven Standards die Jungs brieft. Hat er sich was Gutes ausgedacht? Man hatte erkannt, dass der dass der Raum so rechts im 16er um den Elfmeterpunkt, ein bisschen rechts davon, von Magdeburg nicht gedeckt wird, dass das ein freier Raum ist. Und genau da hinein ist dann Andreas Vogelsammer gestartet. Und ich finde, Max, er bekommt den Ball sehr gut und köpft dann auch sehr stark.
Ich finde, es ist eine Mischung aus beidem. Der Ball war, wie Match-Recap von Vogelsammer kommentiert, gut. Ein bisschen zu sehr in den Rücken, aber ich finde, Vogelsammer hat es exzellent in der Box gemacht und genau antizipiert, wie er den Ball richtig nehmen muss, wenn er mal nicht gut kommt. Und ich glaube, das spricht auch dafür, dass es im Training relativ solide einstudiert war.
Ja, davon ist, glaube ich, auch auszugehen. Und das war auch genau das Richtige, weil der Raum war tatsächlich nicht gedeckt von Magdeburg. Und so platziert ihn Vogel wirklich, also wirklich perfekt. Das kann man ja nur sagen, den kannst du nicht besser bringen. Und somit senkt er sich dann ins Tor und es steht 1-0 für 96. Und ich kritisiere ja 96 auch dafür, dass sie dann aufhören, das Anlaufen, das Pressen, sich hinten reinstellen. Das bräuchte ich diesmal nicht tun, was haben sie von der ersten Minute an gemacht. Und so ging es dann weiter, aber immer wieder dieses wirklich in den wenigen Offensivaktionen, die man dann letzten Endes hatte, also bis zum 2-0 waren es 4 Torschüsse, hat man dann wirklich versucht, das aber konsequent zu Ende zu spielen. So auch beim 0-2. Max, du hast es schon angesprochen. Tresoldi, ja, fällt, also wie leider oft. Also wenn er Mann gegen Mann gedeckt wird und dann sich mit dem Rücken in den Gegenspieler drückt, dann fällt er meist hin. Also irgendwie kann er sich da nicht behaupten. So in dem Fall auch, was aber nicht schlimm war, weil Jesic den Ball, den er zu Tresoldi gespielt hat, wieder übernommen hat und ihn direkt in den Strafraum bringt. Fandst du, das war eine gute Hereingabe?
Die Hereingabe von Ngankam war zunächst ein bisschen, ja, schwach gespielt, mehr oder weniger. Man hatte dann auch schon unfassbar großes Glück, dass Reimann den Ball da so unglücklich annimmt, dass den Vogelsammer perfekt mit dem Kopfball reinmachen konnte. Ich würde nochmal ganz gern über Tresoldi kurz sprechen. Das ist ja so, diese Rolle mit dem Rücken zum Gegenspieler, mit der Ballannahme ist ja relativ, ja, macht er ja relativ oft. Und ich war unter der Woche beim DFB-Pokal, beim Spiel von Wolfsburg gegen Dortmund und konnte anschauen, wie Serhou Guirassy das Ganze macht.
Mein Beileid.
Ja, danke schön. Das war für alle, die es gesehen haben, kein Spaß als Fußballfan, dieses Spiel. Und ich konnte ansehen, wie Guirassy unabhängig von seiner Größe oder seiner Stärke das technisch viel solider ausgeführt hat. Er hatte mich den unmittelbaren Körperkontakt nicht gesucht zum Gegenspieler, sondern versucht technisch den Ball vorbeizulegen. Und das hat Tresoldi ja jetzt ein bisschen mehr versucht, indem er nicht so arg auf den Körperkontakt spekuliert, sondern den Ball sofort abgibt. Ngankam haben dann über außen relativ viel Platz gehabt, Ball reingebracht und dann, wie vorhin auch gerade angesprochen, durch den individuellen Fehler dann zum 0-2 geführt.
Ja, aber Vogi bleibt in der Situation, ne? Also Vogelsammer hat zwei Mann um sich rum, ist dann noch eigentlich im direkten Duell und schaltet dann als einziger überhaupt in die Situation wieder rein, weil er einfach stehen bleibt. Er weiß, wie er das erklärt und auch völlig richtig. Er kann nicht lang, er kann nicht kurz, weil lang ist eh zu spät, kurz stehen zwei Mann. Er bleibt einfach stehen, bleibt in der Situation und klopft den dann noch gut rein. Auch das gut gemacht von Vogelsammer. Also klar war das ein Fehler von Reimann, aber da so in der Situation zu bleiben und das zu antizipieren, das ist auch eine Qualität, die du dann vielleicht im 200. Zweitligaspiel durch deine Erfahrung halt hast.
Deswegen finde ich, also Glück ist immer so eine Sache von guter Vorbereitung oder von einer guten Entscheidung, die getroffen wird. Und ich finde, man hat diesen Fehler exzellent genutzt.
Ja, das denke ich auch. Andreas, wieder was gegen dich.
Gegen mich? Wieso? Ich habe doch die Fehler nicht gemacht, bin doch nicht
Torwart. Nee, du hast den Fehler nicht gemacht, aber du redest ja so schlecht über Vogelsammer. Ich finde, du bewertest ihn.
Ja, deswegen sage ich ja, ich habe das ja eben auch so eingeleitet. Ne? Ich halte den für eher Graupe als Messi, ganz klar, aber wie gesagt, er straft mich immer dann Lügen, wenn ich denke, jetzt kann ich wieder mit meiner These um die Ecke kommen und dann knüppelt er da zwei Buden rein. Aber wir reden hier 10. Spieltag, zwei tabellarische Top-Mannschaften, ja, und wir sehen nach 25 Minuten in diesem Heimspiel für Magdeburg genau das, was für mich die zweite Liga ausmacht, was Fluch und Segen ist und was bei dir die Hoffnung schürt, dass du in Hannover auf dem Balkon stehen darfst. Bei mir, ich will noch nicht hoffen, ich werde immer so bitter enttäuscht, dann bin ich immer so traurig, aber normalerweise steht es nach 25 Minuten 0-0 oder von mir aus 1-1. Du hast es angesprochen, der Magdeburger muss treffen, wer weiß, wie das Spiel ausgeht. Und
aber warum, gesagt, André?
Beide Tore haben mich sehr gefreut, aber es waren ja beides zwei katastrophale Torwartfehler, die ja, eigentlich auf dem Niveau gar nicht passieren.
Der Eckball doch nicht. Was soll Reimann da machen? Was soll Reimann da machen?
Also hör auf.
Na, das ist doch Quatsch.
Also, in beiden Situationen sieht der Torwart kolossal schlecht aus.
Boah,
und der Stürmer von Magdeburg sieht bei seiner Chance auch jetzt nicht gerade großartig aus. Ich will damit ja noch deutlich machen. Max hat gerade auch
Mein Innenverteidiger. Oder meinst du jetzt, den Kars in der 39. Willst du vorausgreifen?
Nein. Ich habe nicht genau den Namen parat. Jetzt, wer hatte denn diese Riesenchance?
Matthiesen, Innenverteidiger, haben wir darüber gesprochen im letzten
Jahr. Ja, so, das war kläglich. Aber ich will damit Folgendes deutlich machen. Beide Mannschaften, Hannover gewinnt am Ende 3-0, jetzt können wir ja schon mal voraussagen hier, beide Mannschaften sind in einem Spiel, was am Ende ganz klar und deutlich ist, was Hannover auf dem zweiten Platz hebt, wo wir alle glücklich sind, aber trotzdem, und Max hat eben das Wort Glück in den Mund genommen, aber trotzdem ist diese zweite Liga so...
Ja, aber über die zweite Liga, André, anders.
Kleinigkeiten.
Nee, warte, über die zweite Liga können wir als solches bitte nochmal im dritten Teil sprechen. Lass uns mal in dem Spiel bleiben, noch kein Fazit über die zweite Liga ziehen. Also am Ende wird es dann aber hakelig, weil wir haben dann 11-1 Torschüsse gegen uns bis zur Halbzeit. Max, für mich war das dann wirklich, Magdeburg hat dann ordentlich...
Chancen, also da war ja nichts.
Also nichts war ja nichts, finde ich ein bisschen... Ich fand es zu dünn. Ich fand es bis zur Pause zu dünn, Max, oder wie siehst du das?
Also ab der 30. Minute ungefähr haben wir angefangen, die Kontrolle stark abzugeben. Im Zusammenhang mit der gelben Karte von Josh Knight und Moroya auf der rechten Seite habe ich mir Sorgen gemacht, dass wir ein Tor kassieren auf jeden Fall, weil Magdeburg war am Drücker, am nächsten Tor definitiv. Und wir konnten uns durch abgeprallte Bälle und Zielerparaden noch relativ gut retten. Aber hätten wir da ein Tor kassiert, hätte ich nicht weiter gewusst, wie wir aus dieser Bredouille rausgekommen wären, weil Magdeburg ja weiterhin Druck ausgeübt hätte.
Und wir hätten auch nicht reagieren können. Also weder einen vernünftigen Innenverteidiger auf der Bank, noch hätten wir einen Rechtsverteidiger gehabt. Also es hätte dann definitiv einiger Fantasie bedurft, zu sagen, man muss Knight oder man muss Moroya am besten noch beide rausnehmen, weil sie rot gefährdet sind. Also da hätte mir auch die Fantasie gefehlt. Na gut, aber dann retten wir uns, möchte ich beinahe sagen, ohne ein Gegentor in die Pause. Und dann aber für mich sehr überraschend, durchaus der Elan, der entstanden ist, dieser Druck, den Magdeburg aufgebaut hat, wo sie auch zu Chancen gekommen sind, das war wie verpufft. Also für die Magdeburg kam die Pause wirklich zu Unzeit, denn danach war von denen, also aus meiner Sicht erschreckend wenig zu sehen. Elhan Kuri noch ein Aktivposten in der ersten Halbzeit, ist ihm nicht alles gelungen. Hat auch oft das Duell gegen Knight oder gegen Roya verloren, aber trotzdem war er ein Aktivposten. Und dann am Ende, für mich nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit war eigentlich klar, Magdeburg, das gewinnen wir. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war das zu eindeutig, dass Magdeburg genau diese Phase, die ersten 10, 15 Minuten nach der Pause, nicht so weitergemacht hat, war für mich klar, das werden wir gewinnen.
Ja, vor allem habe ich auch das Gefühl, dass man aus der Kabine kam und ich glaube, wir waren dann einfach hungriger, uns die Kontrolle da wieder zu holen. Also im Mittelfeld waren wir dann irgendwann so abgezockt in den Zweikämpfen und in den Kopfbällen. Also da hat ja Kunze fast 60-70% Zweikampfquote gehabt, sich da jeden Ball irgendwie erackert. Neumann kämpft sich da teilweise durch 2-3 Spieler durch, um mal einen Vorstoß zu machen. Ich glaube, Magdeburg hatte einfach die Luft aus nach der Halbzeit und irgendwie auch diesem Druck. Vor allem haben ja dann in der letzten Partie gegen Hamburg damals ja auch schon die Ideen gefehlt. Und es ist ja auch ernüchternd, wenn man gegen so einen tiefen Block spielen muss, der immer und immer wieder die Bälle da rausklärt und eng und kompakter steht.
Und du hast es eben auch gerade richtig gesagt, Ende der ersten Halbzeit haben wir die Kontrolle und den Ballbesitz abgegeben und da kam Magdeburg, du hast da 11 Torschüsse da gesehen, aber die kamen ja in dem Sinne auf, das hätten sie getroffen, das hat Max eben ja gesagt, da wäre es wieder mal wackelig geworden. In der zweiten Halbzeit haben wir die Kontrolle behalten, aber den Ballbesitz weiterhin abgegeben und ich finde, wir haben in der zweiten Halbzeit das Spiel sowohl im Tempo als auch in den Aktionen komplett dominiert. Du sagst, Magdeburg war ideenlos, okay gut, das spielt uns da in die Karte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt gar nicht das Gefühl, dass Magdeburg da irgendwie zurückkommen kann. Denen fehlte alles. Das hätte nur über rote Karte und Elfmeter oder so funktionieren können. Also das war wirklich da ein bisschen wenig. Und ich hatte das Gefühl, dass Magdeburg geschlagen in die Halbzeitpause gegangen ist. Also mental waren die danach nicht das Team der Offensive der zweiten Liga, wie sie sich vorher ja gefeiert und dargestellt haben. Und das musst du auch erstmal schaffen. Erstmal so ein Team zu Hause den Zahn ziehen. Das war eine starke taktische Leistung von Hannover 96, begünstigt durch die 2 aus meiner Sicht glücklichen Tore, was aber ja nichts Negatives ist. Und auch begünstigt, dass Magdeburg eben in der großen Chance direkt zu Beginn nichts gemacht hat. Aber so ist das halt.
So, und so dann ist das halt 3-0. Also, wir machen dann das dritte. Auch das ist eine exemplarisch gute Szene dafür, André, dass Magdeburg geschlagen gewesen ist. Denn eigentlich ist der Ball schon weg. Also Haber Nielsen geht in den Strafraum, versucht Doppelpassspielen mit Yannick Rochelt. Ja, also ich bin jetzt nicht auf Yannick Rochel rumhacken, will ich wirklich nicht. Schon gar nicht, wenn ich gestern Marius Wörth zugeguckt habe, bei dem ich weiß, dass er in der Saison bei weitem nicht die Leistung bringt, wie er sie im Pokal gegen uns und gestern gegen Dresden gebracht hat.
Aber warum machst du es dann?
Tue ich nicht. Ich sage ja gerade, ich will es nicht tun. Also, alter Schwede, er kriegt den Ball von Howie, will ihn dann mit der Hacke oder was weiter, keine Ahnung, dritte halbes Luftloch, aber vielleicht war es ganz gut, weil auch dann der Magdeburger wollte ihn erstmal annehmen und irgendwie Nielsen ausspielen. Nielsen nimmt sich einfach wieder den Ball und schiebt ihn ins lange Ecktor. Magdeburg war geschlagen und 96 hatte den Willen. Ich glaube, das trifft das ganz gut, diese Szene, was du gerade beschrieben hast, André. Und dann steht es halt 3-0 und das Spiel ist souverän gewonnen und am Ende fragt sich halt keiner, wie viel Ballbesitz du hattest und das ist alles da nicht mehr entscheidend, weil in den entscheidenden Situationen warst du da und in den entscheidenden Situationen hast du den Ball aufs Tor gebracht. Glücklich war sicherlich das zweite Tor, das will ich gar nicht abstreiten. Standard kann immer, wenn du das ordentlich als ein Stilmittel benutzt, kann das immer ein Tor sein und das haben wir gut gemacht, machen wir gut in der gesamten Saison, unser sechstes Standardtor bereits. Und von daher sind wir da sehr stark, sind auch defensiv stark, immer stärker. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir stellen mit Neumann und mit Halstenberg die beiden besten Innenverteidiger der zweiten Liga. Mal gucken, wie viele davon im nächsten Jahr noch bei uns sind, aber das ist eine andere Geschichte. Und das hat auch Christian Eichler übrigens auf der Pressekonferenz gesagt vor dem Spiel, jetzt am Samstag in Hannover, dass zumindest Halstenberg einer der herausragenden, wenn nicht der herausragende Spieler der zweiten Liga ist. Und damit wollen wir zumachen. Im Block gegen Magdeburg und blicken voraus auf das Spiel gegen den KSC. Machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause.
Tatort Sport.
Jim Thorpe war der vielleicht größte Sportler aller Zeiten. Olympiasieger im 5- und 10-Kampf 1912 in Stockholm. Doch dann wurden ihm seine beiden Goldmedaillen entrissen. Formal wegen eines Regelverstoßes, doch eigentlich aus rassistischen Beweggründen. In der neuen Folge von Tatort Sport geht's um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und den olympischen Gedanken. Hört rein, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Im letzten Spiel also wirklich taktische Meisterleistung des Trainers, gut umgesetzt von der Mannschaft. Wir haben viel auf den Trainer eingeprügelt, das hat er sehr gut gemacht. Der Matchplan ging vollkommen auf. Das hat mich komplett abgeholt und jetzt wartet der nächste schwere Gegner, der Karlsruher SC. Nur die Tordifferenz trennt uns. Nur die Tordifferenz lässt uns vor dem KSC sein. Also beide 19 Punkte, beide dran an der Spitze oder mittendrin in der Spitze. Voraussetzung also wieder ein Topspiel. Am Heimspiel zum Glück. Unsere Fans wieder im Rückenwissen für die Mannschaft und können mit einem Sieg, wenn wir der Bild glauben, aufsteigen. Ah, da kommen wir dann aber auch im dritten Teil zu. Ich habe André eben abgewürgt, jetzt wirke ich mich auch ab. Können wir aufsteigen? So haben wir es gelesen. Und jetzt gucken wir drauf, wie können wir denn gewinnen? Also grundsätzlich erstmal auf die Fakten. Der Karlsruher SC wartet also in Ewigkeiten auf einen Sieg in Hannover. Insgesamt gab es erst wettbewerbsübergreifend überhaupt zwei Siege für den Karlsruher SC. Und der letzte Sieg des KSC, da war Trainer noch Winnie Schäfer, also für alle die, die älter sind, André wird sich erinnern. Das war am 23. Juli 1988, ein 3-2 damals für den Karlsruher SC. In der zweiten Liga wartet übrigens Karlsruhe noch länger. Da gab es erst einen einzigen Sieg für den KSC beim ersten Duell in der zweiten Liga. Das war der 6. August 1983, da gewann der KSC mit 5-1 in Hannover und wartet seitdem, wie gesagt, in der zweiten Liga auf einen Sieg in Hannover. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, der höchste Erfolg von 96 im Profifußball überhaupt war ein 8-0 am 22.11.86 gegen den KSC. Also der KSC liegt uns. Wobei wir sagen müssen, gerade in der letzten Saison waren sie kurz davor, in Hannover wieder zu gewinnen. Bis zur Nachspielzeit lagen wir noch hinten, bis Moroja dann den Ausgleich schoss. Also uns trennt nur die Tordifferenz in der Tabelle. Und deswegen ein sehr interessantes Spiel.
Uns trennt mehr, Tobi. Uns trennt mehr. Denn, also auf dem Papier natürlich nur die Tordifferenz, aber am 8. Spieltag hat Karlsruhe zu Hause 3-3 gegen Darmstadt gespielt. Und Darmstadt war zu dem Zeitpunkt 16. ganz unten drinne. Dann haben sie am 9. Spieltag, also am letzten, haben sie knapp und ich sag mal auch nicht überzeugend in Ulm, die jetzt auch nicht zu den ganz großen Granaten gehören, 1-0 gewonnen. Und am letzten Spieltag, den 10. Spieltag, haben sie zu Hause gegen Hertha BSC 1-3 verloren. Das heißt, aus meiner Sicht, jetzt kann man sagen, getroffene Hunde sind die gefährlichsten, aber da kommt eine Mannschaft, die auf dem Weg nach unten sich gerade befindet. Wir, wenn wir mal diese Braunschweig-Katastrophe mal rausnehmen, haben, oder können wir sogar drin lassen und sagen, wir haben Gesicht und Charakter bewiesen, sind auf dem Weg nach oben. Und ich verschreie es jetzt. Aber wir sind wieder exakt an dem Punkt, wo wir gegen Kaiserslautern vor zwei Saisons Hinrunde, Ende, Rückrunde, Anfang waren. Und zwar mit diesem Heimsieg.
Anfang Rückrunde. Mhm.
Genau, erste mit diesem Heimsieg können wir uns so dermaßen oben reingraben und reinbeißen und reinfräsen, dass wir, wenn das dann nicht ganz unglücklich läuft, bis zum Ende der Saison ganz oben mit dran sind. Ob es dann reicht oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte. Aber dieses Spiel jetzt ist extrem wichtig. Und da kommt aus meiner Sicht ein Karlsruhe nicht ganz zu Unzeit. Denn, wie gesagt, die sind nicht so gut drauf, haben trotzdem in der zweiten Liga einen einigermaßen großen Namen. Das heißt, die kann man nicht irgendwie auf die leichte Schulter nehmen. Und die müssen auch was zeigen, wenn die oben dranbleiben wollen. Die können sich also nicht hinten eingraben und den Bus parken. Außer Max sagt gleich, dass sie das doch können. Da bin ich gespannt. Und weil du es gesagt hast, wer erinnert sich denn nicht? Ey, das war das Karlsruhe, da waren wir alle Fan von. Winnie Schäfer, Euro, Eddie und Co. Das war doch genial damals. Aber 7-0, wir wollen nicht abschalten.
7-0 gegen Valencia, du hast recht. 7-0 gegen Valencia. Wir erinnern uns daran gut. Übrigens hatten wir 92, 93 mit Patrick denselben Trikotausrüster. Das Trikot sah fast gleich aus, nur dass deren halt blau-weiß und nicht rot-weiß war. So, genug der Historie. Aber Karlsruhe unter der Woche mussten sie ran, mussten 90 Minuten gehen, haben im Pokal aber dann die nächste Runde erreicht. Max, was ist Karlsruhe für eine Mannschaft? André hat es ja gerade fast schon gefragt. Ich würde behaupten, dann widersprich mir ab gerne, Karlsruhe, von denen weißt du ganz genau, wie sie auftreten. Weil Christian Eichner hat an sich bis auf jetzt Sperren, die er berücksichtigen musste, seine Startelf in den ersten 10 Spielen nicht verändert. Sein System nicht verändert. Der spielt wirklich seinen Stiefel durch.
Ja, Karlsruhe hat ein sehr, sehr interessantes und spannendes System, was ich aber ein bisschen eindimensional finde. Zunächst erstmal rein taktisch ist es ein 4-4-2. Mit relativ eng stehenden außen äußeren ZMs, teilweise auch eine Raute gegen den Ball. Im Spielaufbau selbst sind die Innenverteidiger breit und agieren quasi als Pressingköder und versuchen, die Offensivspieler zu locken, um die Räume zu öffnen. Die Außenverteidiger Günther und Jung stehen extrem hoch im Mittelfeld und geben dem ganzen Spiel eine sehr unangenehme Breite für viele Gegner. Nikolai Rapp ist ein Anker-Sechser bei Karlsruhe, sichert hinten die Restverteidigung ab und versucht so ein bisschen den Spielaufbau von hinten zu kontrollieren. Leicht asymmetrisch versetzt haben wir dann Leon Jensen, der als Box-to-Box-Spieler die Bälle nach außen verteilt und auch mal selber zum Abschluss kommen kann. Die entscheidenden Positionen in dieser Taktik sind für mich die äußeren Mittelfeldspieler. Wanicek sollte ja jedem ein Begriff sein mit seinen 6 Torvorlagen und 5 Toren, glaube ich. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Und Bonisch auf der entgegengesetzten Seite. Und die beiden befinden sich sehr, sehr gerne in den Halbräumen und versuchen da das Zentrum so ein bisschen aufzulösen und vor allem Platz für Günther und Jung zu schaffen, die über außen diesen Druck ausüben können. Und dann wird der Ball auch mal oft steil geschlagen, dass das Mittelfeldpressing überspielt werden kann. Und was ich sehr, sehr spannend finde bei Karlsruhe, was mich auch ein bisschen überrascht hat, ich fand das aber nur krass, dass es so in der Höhe ist. Karlsruhe ist die Mannschaft mit den meisten angekommenen Flanken der Liga. 34 Flanken in 10 Spielen, die angekommen sind. Das ist aber auch dem Volumen geschuldet. In der Partie gegen Hertha gab es 7 von 35 Flanken, gegen Ulm 8 von 34 Flanken. Interessant ist jetzt für uns, wir sind mit nur 15 zugelassenen Flanken in den Strafraum die Mannschaft, die am zweitwenigsten zulässt. Das heißt, wir haben wieder einen Gegner wie Magdeburg, der uns, was unsere Defensivstruktur angeht, relativ gut liegt. Gegen den Ball, ich meine, André hat es ja angesprochen, dass da die Tore in den Spielen, wie auch gegen Darmstadt und Köln, da teilweise fallen, als gäbe es keine Verteidigung, ist nämlich so, dass Karlsruhe eher raumorientiert verteidigt im Mittelfeld. Wanicek und Bonic rücken dann immer und immer wieder ein, um da mal vielleicht auch Spieler gezielt zu decken. Aber die Restverteidigung ist, weil die Außenverteidiger so hoch stehen im Ballbesitz, mit Marcel Franke und Beifuß extrem anfällig, weil das beides keine Verteidiger sind, die im 1 gegen 1 gut sind und extrem leicht überspielt werden können. Das heißt, es ist wie gegen Magdeburg letzte Woche von mir gewünscht, ein Spiel, wo wir die Spielkontrolle abgeben müssen und wo das Umschaltspiel extrem entscheidend sein wird.
Und das ist aber schwieriger als gegen Magdeburg, weil wir zu Hause spielen. Das heißt, das Publikum muss ruhig bleiben. Das Publikum muss akzeptieren, dass wir auch den Ballbesitz abgeben aber die Kontrolle behalten, auch wenn man eben nicht Vogelsang mal früh zwei Buden macht, sondern es wirklich in die 60., 65. oder sogar 70. Minute reingeht, muss das Publikum ruhig bleiben, weil wir werden unsere Chancen bekommen. Und wenn wir hinten relativ gut und kompakt stehen, ich meine, das ist jetzt auch keine Weltweisheit, dann gewinnen wir eben so ein Spiel dann eben auch mal nur 1-0. Reicht mir völlig aus.
Ja, waren übrigens, wenn wir gewonnen haben gegen Karlsruhe, waren es meist jetzt enge Duelle. Und du hast gerade gesagt, Max, dass die Offensive sicherlich das Prunkstück. Du hast jetzt beide Offensiven außen mit reingenommen. Ich würde vor allem gucken, auch tatsächlich Masse, Marvin Wanicek. Marvin Wanicek ist der, glaube ich, herausragende Spieler bei Karlsruhe. Vorlagen, Tore, der kann alles. Was ich spannend finde an Karlsruhe ist, dass es denen jetzt häufig so gegangen ist, dass der Top-Stürmer nach der Saison nicht mehr da war. Sei es Hofmann, der dann den Verein verlassen hat, sei es aber auch die Leihgabe aus Frankfurt, die dann plötzlich wieder weg war, alles Spieler mit 10+ Toren. Und sie schaffen es aber immer wieder, dass sie das kompensieren. Also sie haben jetzt mit Zivatze jemanden, der plötzlich auch also aus den unmöglichsten Situationen ein Tor macht. Wir haben es vielleicht im Pokal gesehen. Isaac Liedberg auch ein hervorragender Offensivspieler, also das ist sicherlich deren Prunkstück. Währenddessen, du hast gesagt, die Defensive Marcel Franke ist nicht ohne Grund nicht mehr bei uns. Und ist da der Starting-Innenverteidiger, also das spricht schon einiges für die Defensiv, ich will nicht sagen Schwäche, aber zumindest für die schwächere Defensive. Sebi Jung bei uns jetzt auch nie gerade der Überflieger gewesen, da absoluter Stammspieler. Also ich glaube, genau so ist es. Ähnlich fast wie Magdeburg, sehr starke Offensive, weniger starke Defensive, nicht so ausgewogen, nicht so ausgeglichen wie wir. Ich habe mir jetzt mal die letzten beiden Saisons, also die Spiele angeguckt, die Stefan Leitl zu verantworten hatte in Bezug auf den KSC als Gegner. Mir ist eins aufgefallen, das war mir gar nicht so bewusst, dass er in jedem Spiel, egal wie er davor und danach gespielt hat, gegen den KSC auf Dreier- respektive Fünferkette gestellt hat. Das heißt, wir haben bisher in den vier Spielen, die wir den KSC hatten, immer mit drei Innenverteidigern gespielt. Das heißt, André hat es gerade gesagt, das Publikum braucht Geduld. Also wäre dann quasi, das ist jetzt die Frage an dich, Max, wenn wir auch die Historie nehmen aus den letzten beiden Saisons, ist dann zu erwarten, dass Stefan Leitl ähnlich agieren lassen wird wie auch in Magdeburg?
Ich würde ganz klar damit rechnen, dass wir bei dem 3-4-3 bleiben. Einerseits, weil es jetzt von den Spielern her individuell gut funktioniert hat. Ich würde sagen, es gab keine Leistung, die jetzt bei einem 0-3-Sieg irgendwie besonders negativ hervorgehoben werden muss. Dazu sind für mich zu viele Positionen oder Spieler, die getauscht werden müssten. Bei einem 4-4-2, du müsstest ja einen der Offensivspieler von Tresoldi in Gangkamp und Vogelsammer für einen äußeren Mittelfeldspieler rausnehmen und du müsstest Knight wahrscheinlich rausnehmen für einen anderen Spieler, der nicht wirklich in Form ist. Wir haben ja keinen auf der Bank, der in Form ist. Rocholt ist nicht in Form, Lee ist nicht in Form, Taddel ist für mich auch nicht in Form, trotz jetzt ein paar schöner Leistungen. Das heißt, man kann durchaus damit rechnen, dass systematisch, Nielsen ganz vergessen tatsächlich, dass wir systematisch genauso bleiben. Und auch von der Startelf auch genauso bleiben müssten.
Ich habe aber einen Vorschlag. Ich stimme dir zu, ich würde auch die Startelf exakt so spielen lassen. Ich würde nur einen Tausch in der Startelf machen, also innerhalb der Startelf. Ich würde tatsächlich Knight auf links und Neumann auf rechts setzen. Also so wie eigentlich es gewünscht war schon gegen Magdeburg, aber dann ja gut geklappt
hat.
Ich würde die beiden tauschen.
Also ich gebe dir sogar recht. Ich gebe dir recht, will aber erst wissen, warum du das so machen würdest.
Ich weiß auch, warum.
Also ich finde, dass Neumann auf der, von uns aus jetzt gesehen, rechten Innenverteidigerposition im Spielaufbau gerade mit seinen langen Bällen viel, viel wichtiger ist und in diesem Spiel langsamer Franke und so weiter durchaus die Möglichkeit hat, dann mit einem schönen Beckenbauer-Pass nach vorne einen von unseren Stürmern da in Szene zu setzen. Und tatsächlich erinnere ich mich an das Spiel in Bielefeld, war jetzt nicht so schön, aber da hat eigentlich der Knight, das ist ja dann taktisch rausgenommen worden, hat auf der linken Seite da eigentlich ganz gut ausgesehen. Also ich finde, diesen Tausch können wir wagen.
Also Knight hat auf der linken Seite gut ausgesehen, deswegen bringst du ihn jetzt auf rechts. Verstehst du richtig?
Nein,
ich bin ja
linker
Innenverteidiger
haben. Ich tausche Neumann und okay. Knight im Vergleich zum
Magdeburg. Okay, verstanden. Und das heißt aber, du begründest es daran, Max, ich würde es woanders dran begründen. Ich würde nämlich begründen, dass Wanicek über halb links kommt und mir wäre wohler. Neumann ist mit Moroja auf der Seite und ich halte die rechte Angriffsseite von Karlsruhe schwächer. Deswegen würde ich es genauso machen, aber mit einer anderen Begründung, nämlich ich möchte, dass Wanicek im Zweifel bei Neumann abgemeldet ist.
Ja, jetzt hast du mein Argument quasi vorweggenommen. Das war nämlich genau der Einwand, den ich vorschlagen wollte. Wanyaszek ist für mich einer der besten Halbraum-Offensivspieler der Liga. Neumann ist der beste Halbraumverteidiger der Liga. Das ist ein Schlüssel-Matchup, wo ich von Neumann erwarte, dass er auf Höchstleistung performen wird.
Und ich glaube, das ist auch nötig, weil ich glaube, Neid dann gegen Wanyaszek im Zweifel würde ich nicht gern sehen wollen. Da wäre mir wohler, dass Phil Neumann das übernimmt. Also von daher sind wir uns da alle drei einer Meinung. André, ich wollte dich jetzt ein bisschen foppen, das war jetzt nicht böse gemeint, dass du es dann nicht fußballtaktisch argumentierst, kann ich verstehen. Aber
dafür ich nur im Offensiv, weil ich wirklich glaube, dass die Neumann-langen Bälle in die Spitze eine unglaubliche Waffe für uns sind. Die kann auch Halste schlagen, aber Neumann auf jeden Fall auch. Und gegen Magdeburg war ja auch vom Spiel her nicht möglich, aber gegen Magdeburg war Neumann mir in Anführungszeichen zu defensiv, war ja auch richtig vom Spielverlauf her, aber er hat die Qualität, eben auch mal mit einem langen Ball, auch mal mit seinen Beckenbauer-mäßigen Durchläufen nach vorne hat er ja auch öfter mal drin, eben auch mal für Gefahr zu sorgen, und gerade gegen Karlsruhe ist das auch wunderbar, herrlich. Lass sie doch anlaufen und wir machen ein schönes Kontertor, ich habe da nichts gegen.
Ich habe da auch nichts gegen und ich glaube auch, das Publikum hat da nichts dagegen, auch wenn Karlsruhe vielleicht auch wieder 70% Ballbesitz hat. Also wir sind uns alle einig, die Startformation wechseln wir nicht, wir wechseln nur die Grundordnung so ein wenig. Wir tauschen also die Seiten, Neumann geht nach rechts raus und Neid geht dafür nach links in der Dreierkette, haben damit das bessere Duell oder den besseren Match-Gegenspieler von Wanyaszek, der sicherlich einer der stärksten, wenn nicht der stärkste Halbraum-Offensivspieler ist. Ich dachte ja, wir hätten auch einen sehr starken, haben wir aber nicht. Vielleicht kriegen wir mit Wörl jemanden im Winter, aber das ist eine andere Geschichte. Also, das heißt, wir sind uns alle einig, wir wechseln nicht die Spieler, wir wechseln aber so ein wenig in der Grundformation. Wobei, das tun wir auch nicht, wir wechseln nur die Seiten in der Innenverteidigung. Aber wie geht das Spiel aus? Also, was dürfen wir am Ende auf der Anzeigentafel sehen im Sachsenstadion nach 90 plus x Minuten? Fangen wir mal mit dir an, André. Dein Tipp.
Aus Sicht von Karlsruhe ein zermürbendes 0-1. Wir werden also 1-0 gewinnen. Und werden uns ganz tief oben reingraben, sodass du wieder feuchte Hände bekommst und schon den Balkon buchen willst.
Okay, wunderbar. Max, was sagst du?
Ich sage, es wird ein 2-1 Sieg für Hannover. Ich glaube, wir werden von Zivzivadze ein 25-Meter-Tor außerhalb des Strafraums bekommen, weil die Frustration in der 70. so groß sein wird, dass er ihn einfach nur in den Winkel klatschen möchte.
Und bei dir schafft das, bei mir schafft das nicht. Bei mir hat der Schuss geblockt von Marcel Halstenbeck und geht zur Ecke. Ich tippe daher auf ein 2-0 für uns. Wir werden wieder zu 0 spielen. Ron Robert Zieler wird sein 7. zu 0 Spiel in dieser Saison feiern können und wird weiterhin mit 96 die beste defensive Liga stellen. Das wäre zwar auch bei einem Gegentor so, aber ich bleibe bei der 0. 2-0, die Tore schießen Enzo Leopold und Phil Neumann. Und Phil Neumann nach einer Ecke von Enzo. So, das habt ihr hier zum ersten Mal gehört. Und wenn es so kommt, hätte ich mal wetten sollen. Okay, wenn es nicht so kommt, ist auch okay. Aber 96 wird damit also oben dran bleiben. Und jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Und auf diesen Teil freue ich mich schon seit dem Spiel. Naja, also nicht wegen der Schlagzeile 96 braucht nur einen Sieg oder so. Ich habe da eine ganz andere Theorie. Ich habe auch ein paar Rechenspiele gemacht. Und ich bin total gespannt und total freudig erregt, mit euch über diese Rechenbeispiele zu reden und verrate euch tatsächlich, einmal euch beiden, André und Max, und einmal euch da draußen, wie viele Siege 96 noch braucht, um aufzusteigen und warum mich André, Dennis und Chris in Zukunft Balkon-Tobi nennen. Das machen wir aber gleich, nach einer kurzen Pause.
Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum 96-Podcast Vorwärts nach weit bei meinsportpodcast.de. Also, wir haben in Magdeburg gewonnen, wir werden gegen den KSC gewinnen, soweit so klar. 96 wird damit also mindestens mal auf Platz 2 bleiben, gewinnt Düsseldorf nicht. Am Freitagabend werden wir sogar Tabellenführer sein nach diesem Spieltag, aber lasst uns irgendwie auf die anderen schauen. Wir werden aus eigener Kraft auf jeden Fall den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Wir haben jetzt mal das Karlsruhe-Spiel rausgenommen, noch 24 Spiele, also 10 Spiele sind gespielt. Wir haben 19 Punkte. Wir haben das nach 10 Spielen schon zweimal gemacht und wir machen es wieder nach 10 Spielen. Auch aus dem Grund, nicht nur aus dem Grund, aber auch unser Trainer Stefan Leitl hat gesagt, dass auch da zu Recht gesagt, dass so nach 10 Spieltagen sich so langsam herauskristallisiert, wo die Reise hingehen kann. Das heißt nicht, dass die ersten drei der zweiten Liga nach 10 Spieltagen auch die Aufsteiger sein werden, aber 10 Spiele sind eine Masse aus Spielen, aus denen du schon mal so ein bisschen eine Prognose wagen kannst und schon mal sagen kannst, war es ein guter Start, war es ein schlechter Start. 96 hatte einen sehr guten Start, den besten Saisonstart seit der Saison 2001, 2002. Damals waren wir mit 22 Punkten noch besser als jetzt. Wir sind aber in der besten Saison von Stefan Leitl. Also wir haben diese Entwicklung, die wir jetzt sehen. Wir sind gestartet mit 17 Punkten im ersten Jahr. Auch das war im Übrigen nach 10 Spieltagen ein richtig guter Start. Da standen wir auch oben mit dran. Wir hatten 18 Punkte in der vergangenen Saison, also noch ein Stück besser. Am Ende sind wir dann immerhin als Sechster hinten raus ein bisschen gescheitert, möchte ich sagen. Ich erinnere mich da an das Unentschieden gegen Düsseldorf und danach lief es nicht mehr so gut, außer dann, dass wir hinten raus nochmal Siege geholt haben gegen Paderborn, gegen Karlsruhe. Haben da aber wirklich so zwischen Spieltag, ich sag mal 25 und 30, den Aufstieg verspielt. Und jetzt stehen wir also mit 19 Punkten auf Platz 3. Wir dürfen sagen, dass in den letzten 10 Jahren 6-mal diese Punktzahl nach 10 Spieltagen ausgereicht hat, um dann am Ende aufzusteigen. Die Bild hat uns erklärt, 96 braucht noch einen Heimsieg, den holen sie Samstag. Warum sagt die Bild das? Weil mit 6 Heimsiegen am Stück ist 96 bisher immer aufgestiegen. 6 Heimsiege gab es in der Saison von Stendel und Breitenreiter. Also 2016-17 gab es die am Ende der Saison. Ein Sieg Stendel, 5 Siege Breitenreiter. Und in der Saison 2001-2002 hatten wir sogar 8 Siege am Stück zu Hause. Das heißt, dieser 6. Heimsieg sollte dazu führen, dass 96 dann noch aufsteigt. Ich sage ganz klar, bin ich gespannt, wie ihr das so seht, bevor ich dann nochmal noch tiefer reingehe. Also Historie haben wir gesagt, 6-mal hat es gereicht in den letzten 10 Jahren. Zumindest zu Platz 3. Hier mal zu den ersten beiden Plätzen, wenn wir jetzt bei diesem Schnitt bleiben, im Übrigen, ne? Also bei 1,9 Punkten pro Spiel, dann kommen wir hochgerechnet auf 165 Punkte und das hat in den letzten 10 Jahren immerhin 6-mal gereicht, um Erster oder Zweiter zu werden. Was sagt ihr dazu?
Ja.
Ja.
Sehr schön, ja. Kommt, Tobi.
Naja, aber was denn
jetzt? Mag sein, ich glaube, dass diese Zahlenspiele, ja klar, also man kann das alles hin und her rechnen, dann müssen wir natürlich uns überlegen, gegen wen holen wir die Punkte, gegen wen nicht, das hat ja auch noch ein bisschen Einfluss. Es gibt ja die sogenannten 6-Punkte-Spiele.
Ja, aber sogar, guck mal, wir haben sogar Punkte liegen lassen, oder nicht? Hast du selber gesagt, also eigentlich hätten wir schon mehr, ja, als 14.
Ich bin der Meinung, dass wir bis Stand jetzt, wenn wir jetzt quasi in die Rückrunde eintreten würden, wir immer mindestens 7 Punkte eigentlich noch hätten mehr haben dürfen. Und zwar einmal gegen Paderborn und gegen Düsseldorf möchte ich, dass wir da punkten. Gegen Braunschweig musst du natürlich gewinnen, da sind dann schon mal ganze 3 Punkte. Und also wie gesagt, da ist schon noch was drin. Ich aber würde ja sogar zustimmen, dass wir in diesem Jahr wirklich ernsthaft ein Aufstiegskandidat sein können, würde das aber nicht jetzt anhand der Punkte großartig da hochrechnen, sondern mir fällt in dieser Saison auf, im Vergleich zu den letzten Jahren, dass das Fortune, möchte ich mal sagen, und ja, man kann sich auch Glück erarbeiten, klar, aber dass das Fortune, das Matchglück, die eine oder andere Aktion im Moment zu unseren Gunsten ausfällt und wir eben dann auch die Qualität haben, das auszunutzen. Konkretes Beispiel gegen Magdeburg. Das Eckentor, wo der Torhüter echt beschissen bei aussieht, Tobi, bleib ich bei. Normalerweise ist diese Ecke von der anderen Seite, nämlich von der angreifenden Hannover-Sicht sozusagen von der linken Seite, weil der Ball schon im Aus war. Der Schiedsrichter sieht das aber nicht, weil der Linienrichter auf der anderen Seite steht. Der Ball kommt also rein, wird geschossen, abgeblockt und geht rechts zur Ecke. Und von dort kommt dann die entscheidende Ecke, die der Vogelsammer dann per Kopf ins lange Eck setzt. So. Lass die Ecke von der anderen Seite kommen, vielleicht macht Vogelsammer das Ding auch, aber wir wissen es nicht. Das heißt, solche kleinen Momente, auf die du so wenig Einfluss hast, ob der Schiedsrichter da zur Ecke zeigt oder da zur Ecke, schaffen wir im Moment immer mal wieder zu unserem Gunsten zu nutzen. Und das macht mir tatsächlich Mut, weil das sind am Ende, ich sag mal so die 6, vielleicht sogar die 9 Punkte, die den Unterschied machen zwischen einer normalen Saison und eben einer etwas, Glück ist ein Scheißwort, aber eine Saison mit etwas mehr Fortune. Und diese 9 Punkte reichen dann am Ende sogar aus, um von mir aus Erster, Zweiter, Dritter, ich hoffe Erster, Zweiter zu werden. Das ist meine Hoffnung, wenn wir dieses Fortune weiter durchziehen, dass wir da wirklich so lange oben drin bleiben können, dass die Euphorie losgeht und dass wir dann auch mal wirklich am Ende dastehen, wo ich uns auch stehen sehen möchte.
Ja, mich darf erwähnen.
Und achso, und ein Hinweis, ein Satz noch, lass mich noch einen Satz. Und was ich mir auch noch gefällt, bis jetzt sind einige unserer Spieler, auch die, die wir damals für die Startelf gedanklich gekauft haben, noch lange nicht auf ihrem Zenit sozusagen. Da ist noch Luft bei einigen Spielern. Wir haben den Rochel vorhin angesprochen. Da ist Luft. Wenn der noch sein Potenzial ausschöpft, wenn Tresoldi seine Knipserquote auspackt und so weiter und so weiter, da haben wir noch Luft nach oben und das kann auch in dem einen oder anderen Spiel den Unterschied zwischen 1-1 und 2-1 machen und dann hast du wieder 2 Punkte mehr auf dem Konto. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Dieses Jahr muss, Leute, dieses Jahr muss Punktum aus, Feierabend.
Also, okay. Muss. Ja, also dann, du bist auch dabei. Du hast auch übrigens schon beim Springer Jagdschloss als das Charity-Event für die MAH gewesen. Das hast du schon gesagt, wir steigen auf. Ich darf es hier erwähnen. Max, also André spricht von Fortune, ich spreche von Wahrscheinlichkeiten. Ich spreche von Historie, wie oft war das in den letzten Jahren ausreichend. Was sagst du, woran würdest du argumentieren? Würdest du dich mehr aufs Fußballerische konzentrieren? Und wenn ja, ist das auch Grund, um Hoffnung zu haben?
Ich würde das Ganze mal aus dem faktenbasierten Ansatz angehen wollen. Wenn wir mal, ich habe vor einigen Wochen im anderen Podcast festgehalten, was es denn für Faktoren gibt für Aufsteiger. Das heißt, welche Bedingungen grundsätzlich erfüllt sein müssen. Das sind 4 Dinge. Ein Top-Torhüter, den haben wir mit Ron-Robert Zieler gegeben. Eine Top-Verteidigung, die haben wir mit den 2 individuell besten Verteidigern der Liga möglicherweise auch gegeben, mit Halstenberg und Neumann. Gute Standards, die haben wir auch gegeben. Und einen individuellen Spieler, der sich innerhalb der Liga so stark abhebt, dass er in der Lage ist, in entscheidenden Spielen das Spiel zu entscheiden. Das hatte St. Pauli mit Marcel Hartl, das hatte Heidenheim mit Tim Kleinitz und Jan-Niklas Beste.
Jetzt bin ich so gespannt.
Das hatte damals Bielefeld mit Fabian Klos und Schalke 04 mit Simon Terodde. Welcher Spieler ist bei uns offensiv dieser entscheidende Spieler? Und den gibt es nicht. Es ist nämlich niemand von den Spielern, von denen ich das erwarten würde, das ist von den Transfers, die angepriesen wurden, wie Yannick Rochelt oder Jessica Ngankam, nicht gegeben. Und leider ist auch Nicolò Tresoldi als mit seinem riesigen Potenzial unfassbar stark unter den Erwartungen, die benötigt werden, wenn wir eine Aufstiegstruppe brauchen. Das heißt, diese Spieler müssen entweder in Form kommen oder wir müssen im Winter so nachjustieren, dass wir einen Spieler bekommen, der sich individuell von dieser Liga abhebt.
Aber sonst, selbst ohne diese Spieler, ich bin voll bei dir, sind wir doch aktuell auf Platz 2.
Ja, sind wir, aber in der Rückrunde, in den letzten entscheidenden Phasen, brauchst du so einen Spieler. Du brauchst einen Tim Kleindienst, du brauchst einen Marcel Hartl, der besser als diese Liga ist.
Gut, da bin also ich bei dir.
Warte, ich will noch was. André hat vorhin über Andreas Vogelsammer was gesagt. Und hat ihn eigentlich, wie soll ich das ausdrücken? Wenn ich das mal in meinen eigenen Worten zusammenfassen darf, hat er gesagt, Andreas Vogelsammer ist eigentlich nicht stark genug für die 2. Liga, aber irgendwie zeigt das dann doch immer mal wieder in Situationen, bei denen man es nicht von ihm erwartet. Ich würde das Pferd von hinten aufzäumen wollen. Ich würde das anders ausdrücken. Man merkt Andreas Vogelsammer, wenn man ihn reden hört, immer wieder an, wie unzufrieden er ist mit seiner Jokerrolle. Er wird nicht müde zu betonen, dass er sich als Startelfspieler sieht, und dass er sich für stark genug hält, in dieser Startelfspieler-Position dann auch seine Tore zu machen. Natürlich ist es leicht, nach einem Spiel, wo er einen Doppelpack schnürt, diese Forderung zu stellen. Und wenn man dann das Spiel die Woche davor sich anguckt, war er auch in der Startelf. Da war sein Impact jetzt, sage ich mal, naja, vielleicht eher geht so. Ich würde aber trotzdem diese Forderung jetzt aufstellen wollen. Mit Fabi Klos bildete in der Aufstiegssaison von Arminia Bielefeld, Andreas Vogelsammer, das kongeniale Duo da vorne. Na klar, Klos noch ein bisschen mehr performt als Vogi, aber ohne Vogelsammer hätte Klos deutlich schlechter ausgesehen als mit ihm. Also bleibt meine, oder das bleibt, wird meine Forderung sein, Andreas Vogelsammer gehört in die Startelf, und zwar egal mit wem, er gehört einfach in die Startelf. Dieser Mensch muss von Anfang an spielen. Aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seines unbändigen Willens, seine fußballerische Klasse, ja gut, ist Terodde ein guter Fußballer? Weiß ich nicht. Terodde macht die Buden und lass doch Vogi die Buden auch machen. Ich bin aber trotzdem bei dir, Max, dass ich glaube, dass uns immer noch ein Spieler fehlt. Nämlich dieser Spieler, der Yannick Rochelt sein sollte, der er zumindest bei Elversberg gewesen ist, was seine eigene Mannschaft angeht. Da hat er deutlich über den anderen performt und war auch in der Liga einer der Besseren. Uns fehlt dann Marvin Manicek, wenn ich es mal im Namen festmachen wollen würde. Es muss gar nicht ein Stürmer sein. Ich nehme auch einen Simon Terodde, alles in Ordnung. Aber ein Marvin Manicek, der auch die Stürmer, also ein Spielertyp wie Marvin Manicek, ich fordere jetzt hier nicht, dass wir Manicek kaufen, das wird eh nicht passieren. Ein Spielertyp wie Marvin Manicek, der die anderen in Szene setzen kann, der fehlt uns. Und wenn wir den noch bekommen, werden wir Meister.
Das ist meine feste Überzeugung. Aber jetzt stopp, dann sind wir schon Meister, weil den, ich habe genau zugehört in der letzten Folge, hat Max uns schon beschrieben. Da hast du ja unseren glorreichen neuen Linksverteidiger in Sack und Asche geredet, Tobi. Und Max hat gesagt, was das für ein Potenzialspieler ist. Wenn der jetzt das macht, was Max in ihm gesehen hat, dann ist das dieser Spieler, den du gerade forderst.
Er sagt was, Max. Also ich kann auch noch mal kurz, bevor du reinkommst, Max, sagen, ja, in Ordnung. Ich glaube sogar, dass ihm das System, was wir in Magdeburg gespielt haben, mehr in die Karten spielt. Weil er ist mir da deutlich positiver aufgefallen. Es gab weniger Situationen, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Es gab mehr Willen, auch von der Intensität seiner Aktionen her. Es gab natürlich naturgedrungen, als Schienenspieler musst du die auch in die Offensive einschalten, gab es mehr Situationen davon. Ich glaube sogar, dass er auf der Position in der auf der Schiene in der Dreier-Fünfer-Kette besser aufgehoben ist. So leite ich mal ein. Jetzt kann Max uns erklären, ob denn Dobbik dieser Spieler sein kann.
Ich sehe bei Vdovic von den Anlagen, wie letzte Woche bereits erwähnt, ganz klar das Potenzial, ein solcher Spieler zu werden. Aber es ist für mich ein zu großes Risiko, das Ganze auf einen Außenverteidiger festzulegen, weil er ja durch diese Defensivarbeit, die er leisten muss, noch zu eingeschränkt sein wird, um in der Offensive zu agieren. Um jetzt mal einen konkreten Namen zu erwähnen, den ich im Winter bei uns sehen möchte, ist ein Spieler, bei dem wir parallel zum Düsseldorf-Spiel am Deadline, der ja in Verhandlungen gestanden haben. Und das ist Anton Saletos von Stockholm. In Schweden endet die Saison zum Winter hin. Und man war ja bereits in Kontakt sowohl mit den Beratern als auch mit dem Spieler selbst und mit dem Verein. Und das ist ja ein Spieler, der wie das Spielerprofil Vanicek ähnliche Stärken hervorheben kann. Das ist ein Spieler, der früher auf dem Flügel aktiv war, das heißt sehr, sehr offensiv. Inzwischen ist er zurückgezogen worden auf die 8-Doppel-6. Aber er hat die Qualitäten, seine Mitspieler so hervorzuheben durch eigene Fähigkeiten im Dribbling, durch eigene Fähigkeiten im Passspiel und durch eigene Fähigkeiten im Abschluss so hervorzuheben, dass er individuell sich abheben kann.
Und aber Max, genau ganz kurz, darf ich rein? Also ich stimme dir zu, aber das würde bedeuten, wenn du diesen, nochmal, ob das dann alles so passiert, aber wenn wir diesen Move machen würden, wenn der realistisch wäre, bedeutet das, du hast Rochet aufgegeben.
Da,
also du musst, wenn du diesen Move machst, musst
du... Na, du hast doch aber zwei Halbraum... Moment, du hast doch zwei Halbraumspieler. So wie ich Max verstehe, wollen wir ihn ja nicht auf Doppel 6, da sind wir gut aufgestellt. Wir wollen ihn dann schon als Halbraumspieler haben, so wie es war.
Ja, aber auf der Rochel-Position muss er dann ja...
Na gut, aber ist er denn Linksfuß?
Saletos ist Linksfuß, ja.
Dann ist es die Rochel-Position.
Also es wäre... Ja, das meinst du. Ich habe damit kein Problem.
Aber wir brauchen ja trotzdem zwei.
Ja, aber wenn die Chance auf den Aufstieg besteht, musst du natürlich diese Chance versuchen zu nutzen, musst du aktiv werden, Markus Mann, alle, alle. Aber wenn du diesen Spielertyp oder sogar diesen Spieler, den Max völlig zu Recht im Auge hat, holst, bedeutet das, Rochel ist hier gescheitert, dann brauchst du den nicht mehr. Und diese Entscheidung zu treffen ist hart. Vielleicht muss sie kommen, vielleicht ist das die entscheidende Entscheidung. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, was Rochelt verkörpert hat als Königstransfer auf dieser Position, hat er bis jetzt nicht geschafft. Es muss entschieden werden. Schafft er das noch in der Rückrunde? Das kann ich nicht. Das muss man da Potenzial im Training und so weiter sehen. Ich habe da große Zweifel. Und wenn nicht, ist vielleicht der Move, den Max gerade eben skizziert hat, der richtige. Dann musst du sagen, boah, weg.
Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man dadurch automatisch Janik Rochelt aufgegeben hat, weil man war ja schon am Deadline-Day an ihm dran. Und da hat man ja Rochelt mit Sicherheit noch nicht aufgegeben. Also man wird sich ja sicherlich was überlegt haben, wie beide gemeinsam.
Ja, es war, also der Plan war ja, Saletros schon am Deadline-Day zu holen. Aber das
Problem... Da hatten wir auch halt ja schon. Also das heißt, es muss ja der Plan gewesen sein, beide nebeneinander agieren zu lassen.
Das Problem mit unserer aktuellen Situation und Rochelt ist, dass wir im letzten Jahr sind, in dem wir potenziell erstmal aufsteigen können. Weil das Jahr darauf, wenn wir jetzt nicht aufsteigen, brauchen wir über Aufstieg nicht sprechen. Weil der Kader da so qualitativ so absinken wird, dass wir nicht in der Lage sein werden, da irgendwie konkurrenzfähig zu sein. Und ich finde, du musst dann auch mal den Mut haben, und das klingt jetzt hart gegenüber Rochelt, ich will, das ist menschlich, klingt das ein bisschen abwertend von mir, aber dann musst du ihn halt aufgeben, wenn er jetzt in der Hinrunde nicht performt. Und dann musst du auch einsehen, dass Rochelt über die Bank ein Spieler sein wird, der kommen muss, weil wir es jetzt nicht erlauben können, Spieler jetzt gerade noch zu entwickeln oder zu hoffen, dass der was wird. Und ich glaube, das Problem mit Rochelt ist, dass wir einfach zu groß sind für Rochelt. Der kam halt aus Elversberg und war da der Schlüsselspieler und konnte da völlig befreit da spielen. Er konnte machen, was er möchte. Er hat sich in Halbräumen bewegt, hat sich da mal hier aus der Box mal ein paar Schüsse abgegeben und so und hatte gar keinen Druck, sich da irgendwie Sorgen zu machen, dass es das letzte Jahr ist, in dem sein Verein jetzt irgendwie für die nächsten 2-3 Jahre wieder eine Chance auf den Aufstieg hat. Und das ist einfach eine Nummer zu groß für ihn, habe ich das Gefühl.
Das ist das Entscheidende. Das ist genau das Entscheidende. Da bin ich hundertprozentig bei Max. Es ist so, dass Rochelt ein Transfer ist. Also erstmal die Situation teile ich komplett. Wir haben 11 auslaufende Verträge. So, und mutmaßlich, und das auch bei Leistungsträgern, bei Startelf-Spielern, die wohl eher nicht nochmal für die zweite Liga verlängern werden. Einen Phil Neumann wahrscheinlich noch nicht mal, wenn wir aufsteigen. Also da können wir schon mal einen Haken dran machen, der ist schon mal weg. Das heißt also, Max hat komplett recht, wenn wir dieses Jahr nicht hochgehen, haben wir auch nicht die Chance, dass wir im nächsten Jahr eine Zweitligamannschaft haben, die auch nur ansatzweise den nächsten Entwicklungsschritt macht, sondern da musst du eigentlich neu aufbauen. Da fängst du wieder von vorne an, eine Mannschaft zu entwickeln, die dann in 2-3 Saisons aufsteigen kann. Das heißt, du holst dann an Yannick Rochelt für 96 Verhältnisse viel, nämlich 1,5 Millionen Euro, und der muss sofort funktionieren. Und da bin ich dann auch bei Max. Und wenn er das nicht tut, dann tut es mir leid, dann machen wir ihn nicht zwei Saisons, ziehen wir ihn nicht durch, wie wir Max Bezuschkow durchgezogen haben, sondern dann, ich habe ja die Idee, pass auf, ich weiß nicht, ob das vertragstechnisch möglich ist, aber gib den Arminia Bielefeld, verleih ihn zu Arminia Bielefeld, weil du den Wörl wegnimmst. Ja, also von daher nicht unbedingt identische Spielertypen, aber auf einer vergleichbaren Position, also du schwächst damit die Arminia noch nicht mal, im Zweifel hat Rochelt sogar noch eine höhere Qualität, hat sie zumindest schon mal auf höherem Niveau unter Beweis gestellt. So, das wäre für mich so ein Move, wo man sagen kann, okay, Rochelt, machen wir jetzt keinen Haken dran, aber wir verleihen den und dafür holen wir uns World zurück, wenn das vertragstechnisch möglich ist. Das weiß ich natürlich nicht.
Tobi, ich habe mal direkt eine Frage. Vielleicht ist sie off-topic und wird rausgeschnitten, aber bekommst du irgendwas von Word-Spielerberater? Den hast du jetzt hier zum dritten oder vierten Mal hier schon.
Weil
der kommt im Winter nicht und den brauchen wir auch nicht. Aber okay,
Das sehe ich anders. Also ganz ehrlich, ich halte es für einen Riesenfehler im Übrigen. Ich halte es wirklich für einen Riesenfehler, dass wir ihn jetzt zweimal nicht für stark genug eingeschätzt haben.
Ja gut, aber das haben wir ja schon mitbekommen. Das ist, hat jeder
ja,
hier gehört.
Fünfmal. Ja, und wenn ich es auch ein fünftes Mal sagen muss, also ich weiß nicht, zumindest ich habe ihn gegen uns, ich gucke jetzt nicht so oft Arminia, ich habe jetzt 2-3 Spiele diese Saison gesehen und da muss ich natürlich auch sagen, so wie er gegen uns gespielt hat und so wie er im Pokal gespielt hat, gegen Union Berlin spielt er nicht in der Liga. Okay. Hat aber auch vielleicht so Gegenspieler, vielleicht mag es auch daran liegen, also ich würde mich unglaublich freuen, wir würden mit ihm unsere...
Aber Wöhl wird nicht der Königstransfer sein, ich möchte aber zu eurer Argumentation nochmal zurück, weil das finde ich ist richtig. Ich glaube auch, dass das Zeitfenster für einen Aufstieg, das mögliche Zeitfenster, sich schließt. Ich sehe es nicht so, dass wir in den letzten 2 Jahren eine Mannschaft aufgebaut haben, wo wir jetzt versuchen, die Früchte zu machen. Ich glaube, da ist sehr viel Zufall dabei. Ich halte den 3-Jahres-Plan nicht wirklich für so konsistent über die 3 Jahre gesehen. Aber wir haben jetzt dieses Zeitfenster, wir haben die Qualität, wir haben die starke Defensive, den starken Torwart, was Max gesagt hat. Wir haben auch das große Glück bis jetzt, dass wir verletzungsfrei beziehungsweise ohne große Verletzungen spielen können. So, wenn wir das einigermaßen durchziehen, passiert Folgendes, und da bin ich nämlich bei Max. Wir kommen in ein Fenster rein, wenn wir das bis zur Rückrunde einigermaßen vernünftig bringen, dass wir zur Rückrunde sagen müssen, okay, dieses Jahr ist der große Wurf möglich. Und dann müssen wir, beim Baseball gibt es den Satz, oder den Spielzug Do or Die. Das ist jetzt klingt auch ein bisschen martialisch. Beim Pokern wäre es All In oder irgend sowas. Und der Do or Die bedeutet, wenn du diesen Spielzug jetzt nicht bringst und den Punkt machst oder eben das ausmachst, verlierst du respektive gewinnst du dieses Spiel. Es gibt also nur Gewinnen oder nicht. Nichts anderes. Und genau in der Situation wird, wenn das jetzt hoffentlich einigermaßen vernünftig klappt und wir weiterhin gut punkten, 96 sein. Und dann müssen wir im Winter genau diese Entscheidung, die wir gerade diskutieren, müssen wir bringen. Wo ist der Königstransfer? Wo ist der, der vielleicht nochmal die Tore macht? Und im Zweifel musst du auch das Risiko gehen, dich finanziell nochmal, ja wirklich in ein Risiko reinzusetzen. Weil genau wie er sagt, dieses Jahr ist die Möglichkeit da und im nächsten Jahr nicht mehr. Und die auslaufenden Verträge sind ja nur ein Problem. Wir kommen ja auch nicht an neue liquide Mittel ran. Wir bekommen ja auch nicht mehr Geld im nächsten Jahr und so weiter und so weiter. Da kommen so viele Probleme mit. Wir müssen jetzt hoch, zumal auch jetzt wir sehen, dass die Konkurrenten auf dem Papier alle straucheln. Wenn wir uns mal angucken, wer da oben drin steht in der Tabelle, das sind doch nicht die Mannschaften, A, vor dem wir großartig zittern müssen, das ist ja schon mal das Erste.
Naja, und Fortuna ist ähnlich gestanden unter KSC, also die nehme ich sogar ernster als Köln, Schalke und Hertha.
So, ja, aber genau
das ist es. Weil die auch über Jahre aufgebaut wurden.
Vor denen hatte man ja am Anfang der Saison Angst. Hertha, dass sie im zweiten Jahr nach oben rankommen. Hamburg, dass sie endlich mal die große Saison spielen. Nein, tun die alle nicht. Wann, wenn nicht jetzt?
Wirklich? Ja, und wir schaffen es auch. Weil wir gewinnen gegen KSC, das haben wir ja schon gesagt. Wir holen in Elversberg nur ein Unentschieden. Ich halte Elversberg für eine Mannschaft, wo wir nicht... Also da ist für mich nur Unentschieden. Ja, wir gewinnen natürlich zu Hause gegen Darmstadt. Wir holen ein Unentschieden in Köln. Wir gewinnen dann... gegen Fürth, gegen Ulm und in Fürth und wir gewinnen dann auch noch gegen Hertha. So gehen wir aus dieser Hinrunde raus und dann brauchen wir in der Rückrunde noch 10 Siege, weil wir brauchen jetzt, Stand heute, vor dem KSC-Spiel. Ich sage dir nochmal, wir sind jetzt auf dem Weg 65 Punkte, das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich hätte gerne, dass wir 66 Punkte holen. Also ein Punkt mehr. Also wir brauchen 15 Siege, 2 Unentschieden aus den letzten 24 Spielen und dürfen dann 7-mal noch verlieren. Das ist doch machbar, Freunde. 15 Siege aus 24 Spielen. Jetzt mal bitte ganz im Ernst. Das ist fast schon die Quote, die wir jetzt gerade haben. Also wenn wir es hochrechnen, brauchen wir einen Sieg mehr, als wir jetzt gerade auf dem Weg sind. Und wir hatten hier Ausrutscher drin. Das müssen wir auch so deutlich sagen. Max, das muss doch möglich sein. Mal unabhängig von dem Topspieler, auch mit der Mannschaft, müssen doch 15
Münster,
Siege in
24 Braunschweig,
Spielen. Ja, 15 Siege in 24 Spielen.
Ich will erst mal sehen, wie diese Mannschaft erneut gegen eine Mannschaft mit einem tiefen Block spielt. Ich möchte sehen, dass wir gegen Mannschaften wie Münster, Ulm,
die Mannschaften
die sehr nicht. Kompakt
wir müssen sind. Es nicht. Wir müssen es nicht.
Wir dürfen auch
Elversberg und Unentschieden spielen.
Doch, ja, aber dann wir ist werden, das wie gegen Münster jetzt.
Wir brauchen nur einen Sieg mehr und das ist der Sieg gegen Braunschweig.
Ja,
in der Rückrunde.
Und dann hat man einen Spieler einen schlechten Tag und dann, ich würde gar nicht so weit vorausrechnen.
Haben doch die anderen doch auch. Komm, ja, 15 Siege, 2 Unentschieden.
Dann sind jetzt lass ihn doch mal, Max, lass ihn doch mal auf den Balkon.
Ich bin da sehr, sehr, sehr zurückhaltend vorauszurechnen, weil dann gibt es halt auch Vorfälle wie den Hamburger Vorfall, dass in Regensburg noch gespielt wird. Deswegen rechne ich nicht gerne. Okay. Ich finde, Rechnen ist vor allem bei so einer engen zweiten Liga, wo alle gleichmäßig schlecht spielen teilweise und gleichmäßig stolpern über kleinere Vereine, finde ich das ein sehr, sehr großes Risiko. Vor allem, weil wir ja vor einigen Wochen noch über, über Leitl rausdiskutiert wurde.
Okay.
Und dass wir offensiv ja die schwächste Mannschaft
würde ich immer noch, jederzeit.
Und keine Chancen kreieren. Ich möchte ein Offensivkonzept auf dem Platz von dieser Mannschaft sehen, dass wir auch gegen einen tiefen Block vernünftig spielen können.
Ich glaube, das werden wir nicht sehen. Da bleibe ich bei.
Ich glaube, das sehen wir nicht. Wir müssen damit Fortun und einfach mal einen Elfmeter reinwuseln.
Einfach 15 Siege holen. Also, wie gesagt, alles richtig, was Max sagt. Ich wünsche mir auch, wir würden das, wenn wir jetzt noch ein Offensivkonzept hätten gegen Mannschaften, die in einem tiefen Block gegen uns verteidigen, dann wären wir Meister. Ich glaube, dann kann uns echt keiner mehr stoppen. Ja, aber jetzt will ich, es geht auch zu schnell. Max hat doch recht.
2027.
Nein, soweit will ich gar nicht. Aber Max hat ja recht. Wir waren gar nicht so weit davon entfernt, Leitl als Kopf zu fordern. Und es war sowas wie ein Endspiel für ihn gegen Schalke. Das dürfen wir alles nicht vergessen. Zwei Spieltage später rede ich zumindest hier vom Aufstieg.
Ich fordere aber weiterhin seinen Kopf. Ich bin nicht von Leitl überzeugt. Okay. Ich bin auch nicht von Mann überzeugt. Ich sehe nur, das historische Fenster ist jetzt da. Und da sage ich, das ist alternativlos.
Und dann ist aber auch klar, aber dann ist auch klar, dass wir Leitl, also wenn er nicht selber gehen will, dann darf er hier so lange bleiben, wie er möchte, wenn der aufsteigt mit der Mannschaft. Das muss auch klar sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der jetzt immer so einen Takt, also meine Kritik ist ja nicht an diesem Menschen oder in irgendeiner Art und Weise, sondern weil ich der Meinung war, dass er sich nicht gut taktisch auf den Gegner einstellen kann und dann einen Matchplan entwickelt, der falsch ist und in der Halbzeit 3 Wechsel macht, um alles wieder zu korrigieren und wir mit Ach und Krach nach dem 0-3 noch ein 3-3 holen. Das war ja mein Hauptkritikpunkt an diesem Mann. Und wenn ich jetzt das Magdeburg-Spiel als ein Gradmesser nehme und er sich das bestätigt werden würde in anderen Spielen, bin ich auch fein damit. Dann darf Leitl auch die nächsten 30 Jahre Trainer sein. Das ist doch völlig in Ordnung. Ich glaube, dass mit Leitl nicht alles gut ist. Und davon bin ich fest überzeugt und damit liebe Grüße an Jonas Kress. Also ich glaube auch, dass mit Leitl nicht alles gut ist, aber es ist vieles mit ihm jetzt auch nicht schlecht und vielleicht sogar besser. Und deswegen glaube ich daran, dass wir 15 Siege noch holen, 2 Unentschieden und dann wären wir durchrechnerisch. Davon bin ich überzeugt. Da müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn nicht. Konzentrieren wir uns aber erstmal auf Karlsruhe. Das wäre ja schon mal ein Sieg. Wir alle gehen davon aus. Kommt gut zum Stadion, kommt gut nach Hause und feiert dann den 96 Heimsieg gegen den KSC und vielleicht ja sogar, wenn Düsseldorf am Freitag schon mitspielt, die Tabellenführung. Aber wollen wir nicht so weit gehen. Erstmal der Sieg gegen Karlsruhe und dann wird es noch schwer genug bis Weihnachten. Dann können wir in der Winterpause immer noch mal gucken, wo wir dann stehen. Und bis dahin denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.